Liebe Gäste, wir begrüßen Sie recht herzlich und bitten Sie, an einer Fahrt teilzunehmen, die wir am 2. und 3. Oktober des vergangenen Jahres unternommen haben. Natürlich ist das nur bildlich gemeint, und Bilder sollen Sie sehen. Zunächst aber möchten wir uns vorstellen. Das ist unsere Klasse im Schuljahr 1963-64. Annemarie Krauser, Elfi Müller, Elke Jung, Marianne Maurer, Inge Hess, Ottmar Weyrich, Ottmar Seiler, Sonja Müller, Rita Edinger, Rainer Weyrich, Karl-Heinz Schneider, Bernd Schumacher, Ella Weyrich, Ingrid Jung, Ingrid Schuck, Ute Geis, Rosalinde Juncker, Adalbert Müller, Axel Müller, Rudi Lang, Klaus Becker, Horst Jung, Emmy Weyrich, Hartmut Gerhard. Und das ist Emil, unser 25. Schüler, unser Klassenkamerad. Sein lateinischer Name ist Krex Krex. Auf Deutsch nennt er sich Wachtelkönig. Und nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei unserer Fahrt. Die musikalische Untermalung besorgen Annemarie Krauser, Akkordeon, und Rita Edinger, Gitarre.
Na, wir wollen es einfach so. Aber ich möchte euch, besonders liebe Kinder, nicht aus dem Hause entlassen, ohne euch auf eine Besonderheit hinzuweisen. Ihr habt vielleicht einen Vogelkäfig in unserer Klasse gesehen und den Vogel, der darin sitzt, der ist das Wichtigste, nicht der Käfig, obwohl der auch von den Buben sehr geschickt gebaut wurde. Dieser Vogel ist so selten zu sehen, sodass ihn viele von euch wahrscheinlich nie mehr in ihrem Leben sehen werden. Ich habe mir erzählen lassen, dass Zoologen sehr alt werden, ohne einen Wachtelkönig gesehen zu haben. Wir konnten ihn zunächst auch gar nicht bestimmen, nicht? Aber da die Verwandtschaft einen Zoologen hat, war es dann möglich, weil wir ihn als Wachtel bezeichnet haben, als Drossel in der Mauser. Wir haben uns dann auf den Namen Emil geeinigt, weil der uns am unverfänglichsten war. Und dann hat sich herausgestellt, dass also dieser Wachtelkönig ist. Der Wachtelkönig gehört zur Gattung der Wiesenrallen und ist zwar in ganz Mitteleuropa verbreitet, lebt aber in Grase auf der Wiese, wie sein Name ja sagt, und ist aus diesem Grunde als Laufvogel, natürlich kann er auch fliegen, aber er läuft vorwiegend im Grase, nicht oft zu sehen. Nun, wie kamen wir zu diesem Wachtelkönig, werdet ihr fragen, und vielleicht wird der ein oder andere gesagt haben, ist das nicht eine Barbarei, ein Tier, das in Gottes freie Natur gehört, einzusperren? Und auch diese Geschichte soll euch nicht vorenthalten werden. Im vorigen September hat ein Mädchen unserer Klasse diesen Vogel schwer verwundet, wahrscheinlich ist er gegen einen Leitungsdraht geflogen, auf dem Weg gefunden. Und hat ihn mit in die Schule gebracht und wir haben gesagt, gut, wir wollen ihn ein paar Tage pflegen, dann wird er sich erholt haben und dann darf er wieder fliegen. Und als wir ihn fliegen lassen wollten, mussten wir feststellen, dass er gar nicht mehr dazu fähig war. Er stieß mit dem Kopf gegen das Dachrandel und das Auge, das rechte Auge, ist völlig blind, sodass er also draußen in der Natur nicht mehr lebensfähig ist. Wir sperren kein Tier der Natur ein, das dürfen wir nicht. Das wäre eine Sünde, die wir an der Kreatur begehen. Aber hier in diesem Falle handelt es sich um ein armes Geschöpf in der Natur, das ohne Zweifel von der nächsten Katze, und die ist gar nicht weit, gefressen würde, wenn wir es noch einmal hinausließen. Ich darf euch also unseren Wachtelkönig eurer Beachtung empfehlen, wenn ihr nachher nach Hause geht und ihn noch nicht gesehen habt, dann schaut ihn euch doch in der 2. Klasse, hier direkt da oben drüber, einmal an.
Als uns unser Lehrer mitteilte, dass wir in nächster Zeit einen Klassenausflug machen würden, war unsere Freude groß. Wir schrieben an die einzelnen Verkehrsbüros der Städte und baten sie um Prospekte und Bildmaterial. Wir sprachen über Mannheim, Heidelberg, Heilbronn, Marbach über Schillers Geburtshaus und Ludwigsburg. Unser Lehrer gab uns Anleitung, was wir zur Fahrt mitbringen sollten. Dann machten wir noch 3 Klassenbilder. Jeder hatte auch schon etwas Reisefieber.
Die Heilige Geistkirche steht im östlichen Teil von Heidelberg. Sie ist ein Baudenkmal spätgotischer Bauzeit. Die Fenster sind sehr farbenreich und bunt bemalt. In einer Gruft in der Kirche liegen Kurfürst Friedrich und seine Gemahlin Elisabeth begraben. Die Kirche ist auch eine Sehenswürdigkeit in Heidelberg. Die Heilig-Geist-Kirche ist eine evangelische Kirche und stammt aus dem 14. Jahrhundert.
Das Heidelberger Schloss überragt die ganze Stadt und ist heute fast eine Ruine. Im 13. Jahrhundert begann man, das Heidelberger Schloss zu bauen. Das heutige Schloss wurde nicht von einem Fürsten allein gebaut, sondern viele Fürsten ließen daran arbeiten. Das Heidelberger Schloss wurde im Dreißigjährigen Kriege zerstört und im Pfälzischen Erbfolgekrieg von Franzosen niedergebrannt. Das Schloss wurde nach jeder Zerstörung wieder aufgebaut. Der Park des Schlosses ist sehr prächtig. Die Gebäude bestehen aus dem gläsernen Saalbau, der in Übergangsformen von Gotik und Renaissance gebaut ist, dem Othainrichsbau, der im Höhepunkt der Renaissance gebaut wurde. Der Friedrichsbau zeigt in seiner Fassade schon den Barock an. Der englische Bau wurde im 16. Jahrhundert erstellt. Die Innenausstattung erinnert noch an die Pracht des Schlosses. Eine Sage erzählt, dass am Westwall ein Ritter aus dem obersten Fenster gesprungen sei. Und noch heute sieht man auf den Steinplatten den Fußabdruck, wo er aufgesprungen ist. Das große Heidelberger Fass im Schloss fasst 221.726 Liter. Auf dem Fass gibt es eine Tanzfläche, die man durch eine schmale Treppe erreichen kann. Der Kellermeister, der ein großer Spaßmacher war, hatte einen kleinen Kastel gebastelt, aus dem ein Schnürchen heraushing. Als ich an dem Schnürchen anzog, wedelte mir ein Fuchsschwanz durch das Gesicht. Mit dem Anblick der Elisabethenpforte, die der Sage nach in einer einzigen Nacht für die Frau des Herrschers erbaut wurde, schieden wir vom Heidelberger Schloss.
Heidelberg liegt 113 Meter über dem Meeresspiegel. Heidelberg hat 130.000 Einwohner und ist eine berühmte Stadt. Heidelberg hat ein Schloss, mehrere Kirchen und die älteste Universität Deutschlands, eine Landessternwarte auf dem Königstuhl und eine schöne alte Brücke.
Bei unserem ersten großen Klassenausflug, den wir dieses Jahr unternahmen, sind wir der Burgenstraße von Mannheim bis Heilbronn gefolgt. Die Burgenstraße verbindet unteres Neckartal, Hohenloher Land und bayerisches Franken. Sie beginnt bei Mannheim, führt dann weiter den Neckar hinauf über Heidelberg und Heilbronn und bei Langenburg ins Hohenloher Land. Von Rothenburg bis Nürnberg führt sie durch das bayerische Franken. Der Name Burgenstraße ist zurückzuführen auf die vielen mittelalterlichen Burgen und Burgruinen entlang des Neckars.
Bei unserem Ausflug besichtigten wir die Burg Hornberg, auf der Götz von Berlichingen wohnte. Die Burg stand auf einem Felsen und war noch gut erhalten. Neben dem Bergfried stand eine Kapelle. In einem Turm war das Verlies, in dem früher die Gefangenen waren. In einem Zimmer stand eine Rüstung von Götz von Berlichingen und von einem Knappen. Von der Burg aus hatte man einen schönen Blick auf das Neckartal. Am Neckar liegen viele Häfen. Heilbronn hat den drittgrößten Binnenhafen Deutschlands.
Steil über dem Neckartal ragt auf dem Berg Hornberg die Burg empor. Horn hieß im Mittelalter ein Berg, der gegen das Tal vorstieß und die für den Burgenbau geeignete Lage hatte. Auf Burg Hornberg vollbrachte Götz von Berlichingen, nachdem er feierlich geschworen hatte, nicht mehr in die Händel dieser Welt einzugreifen, seine letzten 30 Lebensjahre. Als 83-Jähriger starb er dort. Die Großen hatten berechtigte Angst vor der Wehrhaftigkeit des Ritters, der seine rechte Hand von Nürnberg verloren und deshalb sich eine eiserne hatte anfertigen lassen. Hatte doch der Kaiser selbst von Selbitz, dem Freund Götzens, der nur ein Bein hatte, und von Götz mit der eisernen Hand gesagt.
Itzo, hat der eine nur ein Bein und der andere nur ein Händ. Was, wenn sie zwei Beine und zween Händ hätten?
Heute wächst an der Götzenburg ein guter Wein, genannt der Götzenwein.
Tief in der Erde Schoß, unter fruchtbaren Feldern und weinbelaubten Hügeln, ist bei Bad Friedrichshall ein kostbarer Schatz verborgen. Fast 200 Meter unter der Erdoberfläche erstreckt sich ein riesiges Salzlager. Dieses Lager wurde 1815 zum ersten Mal angebohrt. Doch wegen zu großem Wasserzufluss blieb die Bohrung ergebnislos. Erst um 1850 gelang es der fortgeschrittenen Technik, der Wasserschwierigkeiten Herr zu werden. Nun baute man einen Förderschacht in die Erde. Doch nach 40-jähriger Betriebszeit ging das Jagstfelder Bergwerk durch den Bruch einiger Salzpfeiler wieder zugrunde. 1899 wurde bei Kochendorf ein neuer Schacht gebaut. König Wilhelm II. Dieser Schacht konnte 1959 sein 60-jähriges Betriebsjubiläum begehen. Nach 64 Jahren Betriebszeit entstanden 280 Hallen, genannt Firste. Ein First ist 150 Meter lang, 20 Meter breit und bis zu 15 Metern hoch. Bisher wurden aus dem Korendorfer Bergwerk 15 Millionen Tonnen Steinsalz gewonnen.
Seit Jahren ist das Salzbergwerk in Kochendorf ein Anziehungspunkt für Fremde. Auch wir besuchten es bei unserem Schulausflug ins Neckarland. In 50 Sekunden fuhren wir mit dem Förderkorb in den Schacht König Wilhelm II. 180 Meter tief ein. In einer großen Halle wurden wir fachunkundige Besucher von einem Bergmann über die Entstehung und Abbauweise des Salzes unterrichtet. Daran schloss sich ein Rundgang durch das Bergwerk an. Neben großen abgebauten Stollen, Hallen und Gängen fanden wir auch in der unterirdischen Welt schöne und heitere Dinge. So zum Beispiel eine Rutschbahn von 40 Meter Länge, einen gewaltigen Kuppelsaal, schöne Figuren, die aus dem Salz herausgearbeitet sind, sowie eine Kanzel, die uns besonders gefiel. Ihr gegenüber stand eine Statue der heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Bergleute. Von einem kleinen Festsaal aus, der sich in einer abgebauten Halle befand, wurden wir über die Hauptstrecke zum Schacht zurückgeführt. Der Förderkorb brachte uns wieder ans Tageslicht.
In der Jugendherberge von Heilbronn. Am späten Nachmittag kamen wir mit dem Bus dort an. Wir nahmen gleich unser Gepäck aus dem Auto und brachten es aufs Zimmer, das uns angewiesen wurde. Als wir unser Gepäck abgestellt hatten, machten wir uns noch ein bisschen frisch. Dann gingen wir in den Aufenthaltsraum und schrieben noch einen Kartengruß an Verwandten. Wir trugen unsere Namen ins Gästebuch ein und gingen noch etwas ins Freie und besichtigten die Jugendherberge von außen. Bis zum Nachtessen vertrieben wir uns die Zeit mit Lesen. Als es soweit war, hatten wir alle einen guten Appetit und das Essen schmeckte uns gut. Es gab Suppe und Brot.
Nach dem Abendessen begaben wir uns in den Aufenthaltsraum. Dort verbrachten wir einen sehr schönen Abend zusammen. Mit dem beliebten Fenderspiel und anderen Gesellschaftsspielen ging die Zeit schnell vorbei. Dann wurden wir auf die einzelnen Schlafsäle verteilt. Die Mädel von Dörnbach waren meine Schlafkameradinnen. Nachdem wir unsere Bettwäsche empfangen hatten, gingen wir auf unsere Zimmer. Um 9 Uhr mussten wir schlafen gehen.
Am anderen Morgen waren wir alle schon um 7 Uhr wach. Nach einigem Geplauder gingen wir uns waschen. Anschließend zogen wir uns an und machten die Betten. Das wollte aber nicht recht klappen. Doch nach einigem Hin und Her war es doch richtig geworden. Nun brachten wir das Gepäck nach unten und gingen in den Speisesaal zum Frühstück. Es gab Butterbrote, Marmelade und Kaffee. Wir hatten einen guten Appetit. Einige Mädchen wuschen das Geschirr, andere räumten die Tische ab. Als alles fertig war, standen wir vor der Jugendherberge und warteten auf die Abfahrt. Wir taten uns in einzelne Gruppen zusammen und freuten uns auf weitere Erlebnisse.
Im Deutschen Zweiradmuseum zu Neckarsulm. Ein paar vorwitzige Sonnenstrahlen kiepitzen durch das Fenster in das Rund eines gotischen Erkers und lassen den Chromleib eines Roboters silbrig erglänzen. Mit gedämpftem Rasseln bedient das Ungetüm die Vierganggeschaltung eines Motorrades neuester Bauart. Schräg gegenüber thront in sieghaften Blau, Weiß, Rot die Baumzweig, ein stromlinienförmiger Liegeschlitten. Er fuhr auf der Salzsee in Utah eine Geschwindigkeit von 359 Stundenkilometern. In der Betriebsanleitung eines alten Motorrades steht: Dieses Motorrad fährt 40 Stundenkilometer. Man kann auch 60 herausholen, aber kein Waghals wird es tun. Jedes Jahr werden die Motorräder, die noch laufen können, auf Hochglanz gebracht und mit Benzin genährt. Dann findet eine große Rallye statt, in der die Motorräder beweisen können, dass sie noch kein Alteisen sind. Das erste Motorrad wurde von Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach gebaut. Es hatte einen Pferdesattel und eine Glührohrzündung. In der Zeit, als die ersten Krafträder gebaut wurden, kostete ein Liter Benzin eine D-Mark. Der Stundenlohn eines Arbeiters betrug 20 Pfennige. Also war das Motorradfahren ein sehr kostspieliges Vergnügen.
Aber steigen wir hinab zu jenen zweirädrigen Vehikeln, die mit Muskelkraft angetrieben wurden, zu den Fahrrädern. Dort gehört der Ehrenplatz einem badischen Forstmeister, dem Freiherrn von Dreis, der das erste lenkbare Laufrad baute. Bergauf musste man es schieben, denn das Rad hatte keine Pedalen. Aber bergab ging es dafür schneller als zu Fuß. Wenige Jahre später baute er einen vierrädrigen Karren, der mit den Füßen angetrieben wurde. Es ist die berühmt gewordene Draisine. 30 Jahre dauerte es dann noch, bis das erste Tretkurbelrad von Fischer in Schweinfurt gebaut wurde. Es zeigte bereits Komfort. Eine Laterne mit Kerze, ein Glöckchen zum Bimmeln und mit dem Griff einer ausgedienten Kaffeemühle wurde die Bremse betätigt. Ein Franzose baute dann das erste Fahrrad, das serienmäßig hergestellt wurde. Die Räder wurden hoch gebaut und so brauchte man eine Gebrauchsanweisung, um sie zu besteigen. Sie lautete:
Hat der Fahrer die Absicht, das hohe Zweirad zu besteigen, so stelle er es so, dass beide Räder hintereinander in gerader Linie stehen. Dann nehme er das kleine Rad zwischen den Füßen, Stellung hinter dem Zweirad. Er fasse mit beiden Händen die Handgriffe der Lenkstange, setze die linke Fußspitze auf den auf der linken Seite oberhalb des Hinterrades befestigten Auftritt. Bringe das Vehikel in dieser Stellung durch Abstoßen mit dem rechten Fuß in möglichst schnellen Gang und stelle sich durch einen kräftigen Abstoß vom Boden auf den Tritt. Hierauf hebt man das rechte Bein auf den Sattel und schiebt den ganzen Körper auf diesen nach. Setzt aber die Füße nicht eher auf die Trete, als bis man bequem im Sattel sitzt. Durch ein sanftes, nicht sprungweises Hineingleiten in den Sattel vermeidet man ein Überkippen nach vorn.
Aber es kam trotzdem vor, dass sich dieses Missgeschick ereignete und der stolze Fahrer im Staub landete. Im Zuge der Bemühungen, das Abenteuer des Radfahrens weniger gefährlich zu gestalten, kam schließlich aus England das Niederrad, Känguru genannt, mit dem doppelseitigen Kettenantrieb am Vorderrad. Von nun an war die Entwicklung nicht mehr weit zu unserem Fahrrad. Nur kostete um 1890 ein Fahrrad 365 Mark und der Tagesverdienst eines Arbeiters lag bei 2 Mark. Ein Schmuckstück der Sammlung ist schließlich eine Nachbildung des Quintuple von den 5 Söhnen Adam Oppels. Zurzeit sind rund 500 Zweiräder in Neckarsulm vorhanden.
In der Mitte Heilbronns steht das Rathaus. Die Außenfront zeigt neben der auf Arkaden ruhenden schönen Freitreppe die allegorischen Figuren Liebe, Wohltätigkeit, Stärke und Gerechtigkeit und als Hauptschmuck den großen farbenfrohen Giebel der astronomischen Kunstuhr. Isaac Habrecht aus Schaffhausen, der auch die Kunstuhr am Straßburger Münster schuf, erbaute sie in den Jahren 1579 bis 1580. Sie zeigt von unten nach oben die eigentliche astronomische Uhr. Eine Zeituhr und eine Mondphasentafel, ferner posaunenblasende Engel, stoßende Witter und einen krähenden Hahn, der alle 4 Stunden seinen Schrei hell über den Marktplatz ertönen lässt.
Die Kilianskirche von Heilbronn wurde vom 13. bis 16. Jahrhundert erbaut. Sie gehört in die Zeit der Gotik und wurde dem heiligen Kilian, dem Apostel der Franken, geweiht. Unweit von der Kirche liegt der heilige Brunnen, der der Stadt den Namen gab. 13 Hauptfiguren besitzt diese schöne Kirche. An der Südseite befindet sich der 7-Röhrenbrunnen. Der 62 Meter hohe Westturm wird als Kiliansturm bezeichnet. Dieser ist das Wahrzeichen der Stadt und ist vom Jahre 1513 bis 1529 von Hans Schweiner gebaut worden. Er gilt mit seinen fantastischen Verzierungen als das erste bedeutende Bauwerk der Renaissance in ganz Deutschland. Die Spitze dieses Turmes krönt ein überlebensgroßer Landsknecht, im Volksmund das Männle geheißen. Die Kilianskirche ist eines der schönsten Bauwerke von Heilbronn.
Das Kirchenhaus von Heilbronn wurde um das 13. Jahrhundert erbaut. Das Kirchen von Heilbronn gab dem Kirchenhaus, einem erkerverzierten Bürgerhaus aus dem Mittelalter, an der Südwestecke des Marktplatzes den Namen. Das Kirchen ist das Urbild, das Kleist einst anregte, zu einer der schönsten und innigsten Rollen des Theaters. Seitdem spricht man von Heilbronn als von der Kirchenstadt.
Friedrich von Schiller wurde am 10. November 1759 in Marbach geboren. Im Erdgeschoss des Geburtshauses war die Wohnung von Schillers Eltern, zu der außer der schmalen Diele das Geburtszimmer und eine Küche gehörten. Im Geburtsraum befand sich eine Lehnbank, ein Schrank mit Kleidern, Wandbilder, Handschriften und Erinnerungsstücken von Schiller. Neben dem Geburtszimmer zeigt sich die winzig dunkle Küche mit dem Rauchfang über dem Herd. Die Ausstattung ist karg und besteht aus nachweislichen Stücken von Familienbesitz.
In dem zweiten Stock des Hauses sind nur weitere Stücke ausgestellt. In dem Zimmer befinden sich zwei Schränke. In dem einen Schrank liegt eine Bibel. Es stehen noch ein Lehnsessel und eine Glasvitrine in dem Zimmer, in der sich nur einige Schriftstücke befinden. Das Schillerhaus ist ein Fachwerkhaus.
Das Ludwigsburger Königsschloss entzückte Besucher aus aller Welt. Es wurde in den Jahren 1704 bis 1733 errichtet. Das Schloss mit seinen 18 Gebäuden und 452 Räumen ist von der Hand berühmter deutscher und italienischer Künstler geschaffen. Prachtvolle Deckgemälde, ein einzigartiges Schlosstheater, Schlosskirche und Ordenskapelle und die Ahnengalerie gehören dazu. Der großartige Innenhof des Ludwigsburger Schlosses mit den schwungvollen Plastiken von Meister Bayer zeugt von einer stolzen Vergangenheit und zieht jeden Besucher in seinen Bann.
Blühendes Barock im Schlosspark. Ungewöhnlich ist dieser Name. Und er soll es auch sein. So ungewöhnlich wie das Festgewand um das herrliche Königsschloss. Denn nicht nur das Schloss, sondern auch der Park findet seine Bewunderer. Die Anlagen sind im Barockstil angefertigt. Mit Blumen, Steinen und Gräsern ist ein liebliches Bild geschaffen worden. Wenn man vom Schloss hinunter auf den Garten schaut, sieht er einer großen, bunten Blume ähnlich. Im Vordergrund sahen wir die Wiese mit den Flamingos, im Hintergrund hohe Felsen, auf denen eine künstliche Burgruine errichtet ist. Die zahlreichen Springbrunnen, die kleinen und größeren Seen verleihen dem Garten ein herrliches Aussehen. Steinerne Barockfiguren sind im Garten verteilt. Ludwigsburg ist mit dem prächtigen Barockschloss, dem herrlichen Barockgarten und dem Märchengarten ein beliebtes Ausflugsziel.
Von unserem diesjährigen Schulausflug durch verschiedene sehenswürdige Städte bleibt mir der Ludwigsburger Märchengarten am lebhaftesten in Erinnerung. Zwischen Grünflechten, Sträuchern und bunten Blumenanlagen boten sich uns die bekanntesten Märchenfiguren der Brüder Grimm dar. Als erstes bestiegen wir einen alten Turm. Die Hexe steckte ihren alten Kopf durch eine Fensterspalte und lockte mit teuflischer Stimme Hänsel und Gretel herbei. Frau Holle schenkte der Marie für ihren Fleiß ein Kleid aus purem Gold. Interessant war auch der Froschkönig. Trat man im Vorübergehen auf eine Steinplatte, so kamen aus verschiedenen Richtungen Wasserstrahlen. Auch von dem Goldesel waren wir alle begeistert. Fütterte man ihn mit 10 Pfennigstücke, so warf er Schokoladetaler aus. Am besten gefiel mir ein lustiger Papagei, der durch ein Tonband alle Worte, die man ihm vorsprach, nachsagte. Die tanzenden Schuhen bewegten sich in einer Glasplatte, in gleichmäßigem Takt der dazu spielenden Musik. Im alten Turm erschien uns der Berggeist Rübezahl. Sogar die 7 Geißlein zeigten sich mit lustigen Sprüngen. Ein hungriger Drache schrie nach Papier. Man kam sich einfach vor wie im Märchenland. Wir alle werden den Ludwigsburger Märchenpark so bald nicht vergessen.
Wir wollen Ihnen jetzt zeigen in einer Szene, sie spielt zwischen Vater und Sohn, wie sehr sich im Umgang der beiden die Sprache geändert hat und der Ton.
Hallo, Regierung.
Hallo, mein Sohn.
Regierung, kann ich heute Nachmittag in die Scheune gehen?
In welche Scheune?
In den Schuppen, in den Illusionsbunker. Ins Kino, Regierung.
Wer ist Regierung?
Regierung, das bist immer du. Bei uns sagt keiner mehr Vater oder Mutter. Wie heißt Regierung? Nimm doch großartig.
Ganz großartig. Darf die Regierung fragen, was es heute im Schuppen gibt?
Den letzten Heuler mit der Heulboje, Eddie Konstantin.
Aha, du gehst allein.
Nee, mit einem super Tiger, einer Mastische, einer Umwerfer, kurz mit einem Gebiss.
Gebiss? Was ist das schon wieder?
Drei steile Zähne, ein steiler Zahn ist ein duftes Mädchen und drei steile Zähne nennen wir im Club ein Gebiss.
Ich wusste gar nicht, dass du ein Club bist. Wie heißt denn dein Club?
Die Fabrik 9.
Die Fabrik 9?
Das sind deine Zähne. Zum Teil auch noch Milchzähne, die noch keinen Freund haben. Also sogenannte anständige Mädchen in eurer Sprache.
Und die nennt ihr die Fabrik 9?
Klar, sind doch großartig.
Ganz großartig. Ich wusste gar nicht, dass in eurem Club auch Mädchen sind.
Richtiger Wuchtbrummen. Gestern Abend, da war vielleicht eine Zentralschaffe. Da haben wir einen Pass aufgemacht. Dem Harry, dem Sohn vom Knochenklempner, haben wir seinen Zahn ausgeschraubt. Die anderen Mordszähne sind auch alle umgestiegen. Und dann auf die Anschaffe.
Moment, Moment. Kannst du mir das Ganze noch einmal auf gut Deutsch erklären?
In eurer Regierungssprache, also bitte. Wir hatten gestern Abend im Club einen flotten Tanzabend. Wir haben dem Sohn des Arztes sein Mädchen abspenstig gemacht. Die Mädchen beim Tanze gewechselt und dann Wange an Wange mit ihnen getanzt.
Und das in eurer Clubsprache, damit ich sie lerne.
Aber Regierung.
Na mach schon, ich muss es ja lernen, um in deinen Augen nicht höchstständig zu sein. Also, wie war das?
Wir haben ein Fass aufgemacht.
Das heißt so viel wie flotter Tanzabend.
Harry, dem Sohn vom Knochenklempner.
Vom Arzt.
Haben wir seinen Zahn ausgeschraubt.
Den Darm gewechselt.
Die anderen Zähne sind alle umgestiegen.
Darm gewechselt.
Und dann auf die Anschaffe.
Wange an Wange getanzt. Na also, mein Sohn, nun bin ich schon um ein wesentliches gebildeter. Ich werde mich weiter bemühen und jetzt geh mit deinem Gebiss in die Scheune und sieh dir den neuen Heuler an.
Warte, Regierung, du bist ja begabt.
Ich werde mich weiter bemühen, mein Untertan.
Doch vor der Erlernung der Teenager-Sprache, da haben die Götter gesetzt den Schweiß. Und ob der Regierung das wird gelingen, na, das bezweifle ich leis.
Hallo Typ, willst du mein flottes Sofa waschen?
Deinen Krummer-Regierung?
Ja, meine Asphaltblase.
Gibst mir dafür eine Zigarette-Regierung, wenn ich deinen Wagen wasche?
Ja, aber nur eine kastrierte Lulle.
Du meinst eine mit Filter?
Ja, eine kastrierte Lulle.
Kompliment, Regierung.
Ich bemühe mich. Und jetzt bewege ich mich zum Haarquäler und lass mir eine Bürste schneiden.
Ob dir der kurze Haarschnitt steht, Regierung?
Findest du nicht? Dass mein vergammeltes Pennerkissen schon längst geschnitten gehörte, würdest du mir meinen Scheidelschnuller bringen.
Wo hängt denn dein Hut?
Mein Hut hängt im Stall, neben der Flüstermaschine.
Neben dem Telefon?
Ja, neben der Flüstermaschine. Aber flüstere nicht wieder in der ganzen Gegend herum, wenn ich nicht im Stall bin. Sonst wird die Flüsteröffnung zu hoch. Ach was, ich gehe ohne Schädeltoner. Weißt du übrigens, Sipp, was Brikettschieben heißt?
Nee, Brikettschieben? Was ist denn das?
Nicht die Hände schütteln, in eurer Sprache. Schütteln wir also Briketts.
Schieben wir.
Tschüss.
Tschüss.
Na bitte, was sagen Sie zu der Regierung? Sie spricht schon die Sprache perfekt und ist ihrem Untertan mehr als gewachsen. Da kann man nur sagen, Respekt.
Regierung, kann ich heute Nachmittag meinen Stammzahn in unseren Stall einladen?
Was denn? Wieso denn? Du gehst nicht mehr auf Anschaffe? Du organisierst keine Pullover mehr?
Vater, bitte.
Ich spreche doch nur eure Sprache. Früher hätte ich gesagt, du gehst tanzen, um ein Mädchen kennenzulernen. Heute sage ich, du gehst auf Anschaffe und organisierst Pullover.
Und trotzdem, Vater.
Ja, da bemühe ich mich schon seit über 4 Wochen, deinen Sprachschatz zu sammeln. Seit 3 Wochen trage ich eine Bürste. Und das alles nur, um deine Wertschätzung als Vater zu behalten. Und nun ist der auch nicht wieder recht. Was ist denn? Hast du jetzt einen Stammzahn? Wo hast du denn diese Wuchtbrumme aufgerissen?
Das ist ein Mädchen aus dem Club, Vater.
Aha, eine richtige Bediener also. Eine Verrückneue, wie er sagt.
So kannst du nicht von dem Mädchen sprechen, Vater. Das ist was Besonderes. Ich habe sie vorigen Sonntag kennengelernt und ein kurzes Stück auf dem Motorrad mitgenommen.
Und dein alter Auspuffzahn, den du sonst mitgenommen hast, ist der jetzt eine kranke Geige geworden? Ein Unzahn, Eckzahn oder gar Stoppzahn? Früher war das doch immer eine dufte Kante, eine steile Bluse oder wie du immer sagtest.
Es war nichts zwischen uns.
Keine Vanille? So heißt es doch, wenn von der Liebe die Rede ist. Alles, nur keine Vanille. Das ist euer Schlagwort. Und jetzt ist es bei dir Vanille.
Bitte Vater, sei nicht zu den Mädchen, wenn sie kommen.
Wollen wir sie denn antanzen? Deine Wuchtbombe, deine Überzierze.
Vater, so kannst du nicht mit den Menschen reden. Was soll ich denn von dir, meinem Vater, denken, wenn ich solche Ausdrücke von dir höre? Ich möchte so stolz auf dich sein.
Nun schnall mal nicht gleich ab. Ich werde wahrscheinlich das Gleiche über mich denken, als ich damals über dich gedacht habe, als du mich mit solchen Ausdrücken beehrtest. Endlich einmal eine moderne Regierung, wird sie sich sagen. Kein Lama-Koffer, kein Unhahn.
Wollen wir zwei nicht so wie früher, Vater und Sohn. Du verstehst schon, was ich meine. Rede doch wieder richtig normal miteinander.
Da bin ich aber geflügelt. Komm, reich mir dein Briketts, geliebter Sohn, trübe Tasse. Dann ist ja alles wieder in Ordnung. Und nur trinken Sie mir.
Also, du bist
eine Zentralschaffe.
Bitte nein.
Was dann?
Ein ganz fundiger Vater.
Na also, das war ja der Sinn des Spieles.